Guten Morgen, schön euch zu sehen. Schön auch die zu sehen, die jetzt irgendwo im Urlaub sind und sich irgendwo die Sonne auf den Bauch knallen lassen und nachher den Videostream angucken. Schön, dass ihr auch mit dabei seid, weil wir haben heute ein ganz besonderes Fest heute. Wir feiern Pfingsten. Der Heilige Geist ist da. Und wisst ihr, ich habe vor ein paar Tagen gelesen, folgende Überschrift: Es ist jetzt Zeit, den Wal loszulassen. Vielleicht habt ihr es auch gelesen. Es ist Zeit, den Wal loszulassen. Und wir alle, ihr lacht schon, wir alle, wir wissen, welcher Wal gemeint ist. Der hat sogar einen Namen bekommen, Timmy. Unter all den vielen tausenden Walen, die in den Weltmeeren schwimmen, einer hat einen Namen, Timmy. Den jeder kennt, in Deutschland zumindest. Und er hat Deutschland bewegt, oder vielleicht hast du es auch verfolgt und hast mitgefiebert. Leider vergeblich, wie wir jetzt wissen, er ist trotz aller Mühen gestorben. Aber ich fand es trotzdem grundsätzlich bemerkenswert, wie viele Leute sich davon haben mitreißen lassen. Ja, wie voll die Medien davon waren, wie viele Leute da auch geklickt haben und das weiterverfolgt haben. Fand ich bemerkenswert und auch toll, dass so viel Mitgefühl da war. Weil Mitgefühl ist ein hoher Wert für mich und für mein Leben. Mitgefühl ist was Gutes. Aber auf der anderen Seite wurde auch berechtigt danach gefragt, ja, war das wirklich der ganze Aufwand wert? Ist das alles noch angemessen? Keine Ahnung, was eure Meinung dazu ist, aber mehrere hunderttausende Euro wurden da ja versenkt für diesen Wal. Und was inzwischen und in dem Bewusstsein, dass er wahrscheinlich bald auch sterben wird, das haben schon ziemlich am Anfang Leute gesagt, was ja auch dann passiert ist, ist es noch in Ordnung? Täglich verenden unzählige Tiere in der Natur. Einfach so, gehört zum Leben dazu, zur Natur dazu und übrigens auch Menschen sterben täglich. Warum in aller Welt fiebern tausende Menschen mit diesem Tier mit? Auch jetzt noch, ne? Was passiert jetzt mit dem Kadaver? Wann explodiert er? Habe ich heute Morgen erst die Frage gelesen. Ne? Verrückt irgendwie. Warum machen wir Menschen das? Ich glaube, dass das unter anderem deshalb ist, weil wir sehnen uns nach guten Nachrichten, oder? Gute Nachrichten sind doch rar. In der Zeit von den Todesopfern im Iran, im Gazastreifen, in Israel, in der Ukraine, in Russland, in etwa über 60 Kriegen weltweit. Da sehnen wir uns nach guten Nachrichten, nach Dingen, die funktionieren, nach Leben, die nicht sterben, sondern die gerettet werden. In der Wahlzeit, da gab es zum Beispiel auch den Amokfahrer, ja, in Leipzig. Menschen, die sich an teuren Spritpreisen mehr bereichern, als eigentlich nötig wäre. Das war auch alles in der Zeit. Und vieles, vieles mehr. Und dann gibt es ja noch die ganz persönlichen Probleme, die wir haben und hatten, auch in dieser Zeit. Das weißt du selber am besten, wie das bei dir ist. Vielleicht Verletzungen aus der Kindheit, Streit mit dem Ehepartner, Streit mit unseren Eltern oder mit unseren Kindern. Irgendwelche Unzufriedenheit, die wir haben, obwohl die äußeren Umstände eigentlich ganz okay sind. Neid, Selbstzweifel, wir stehen uns manchmal selbst im Weg und was weiß ich noch alles. Und wenn wir ehrlich sind bei diesen ganzen Dingen, bei den großen Konflikten, die es gibt, ja, die großen Kriegen, aber auch vielleicht bei den kleinen Dingen in unserem Leben, die schon jahrelang sich eingeschlichen haben und sich nicht verändern, da haben wir doch oft die Hoffnung verloren, dass sich wirklich was verändert jetzt. Zumindest kurz und einfach. Und dann brauchen wir gute Nachrichten. Und wenn es nur ein Überleben von Timmy gewesen wäre, dass ich da irgendwie was investiert hätte, das Mitfiebern, das Tun, das Machen, dass so viele Menschen da waren, so viele Spezialisten eingeflogen wurden und so wegen dem Wal, das wäre doch was gewesen, wenn wenigstens das geklappt hätte, wenn wenigstens das eine gute Nachricht gewesen wäre. Ich glaube, deshalb fiebern so viele mit, weil sie denken, Mensch, in all dem Schlechten, da sehne ich mich nach einer guten Nachricht. Aber Satz mit X, ja, war wohl nix. Und deshalb bin ich umso froher, dass wir heute an Pfingsten gute Nachrichten haben. Gute Nachrichten für eine kaputte Welt. Gute Nachrichten für unser Leben, wenn wir uns nach Veränderung sehnen, wenn wir irgendwo in Sackgassen geraten sind, wenn wir nicht mehr weiterkommen. Gute Nachrichten, weil Gott da seinen Geist gesendet hat. Diese unbändige Kraft, die alles verändern kann in unserem Leben, in deinem und meinem Leben. Glaubst du das? Glaubst du, dass das der Heilige Geist ist? Die Kraft, die alles verändern kann in deinem Leben? Heute feiern wir Pfingsten und wir feiern das. Und so beschäftigen wir uns heute auch mit einem Bibeltext. Ein Bibeltext, der kein Wahlablenkungsmanöver ist, ja, der sagt, ich sage euch noch ein bisschen was Gutes, damit ihr das Schlechte besser ertragen könnt, sondern der der die Sachen an der Wurzel anpackt. Und ein bisschen ist es auch wie bei der Wurzelbehandlung beim Zahnarzt, das ist nicht so angenehm, aber danach ist gut. Und genau so packt unser Text auch das an. Und gleichzeitig setzen wir unsere Reihe im Epheserbrief fort, ja, dem Masterplan Gottes. Wir hatten schon zwei Predigtreihen darüber und jetzt beginnen wir mit dem letzten Teil. Wir werden den Epheserbrief abschließen, dann kurz vor den Sommerferien. Und das ist Teil auch dieser Predigtreihe. Und dieser Text, das ist im Epheserbrief, der hat es in sich. Wir wissen, dass Gott einen Masterplan für das Chaos in der Welt hat, auch mit dir und mir. Und da geht es ihm nicht nur darum, ein bisschen Positivität in dieser Welt zu spreaden, sondern er sagt, wir Menschen müssen ganz neu werden. Und wir steigen mal direkt in diesen Text ein. Werden wir gleich sehen. Epheser 4, 17 bis 32. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Innern herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann würdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr würdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch die eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat. Um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist der Bibeltext. Ja, ein langer Bibeltext, ist auch vielleicht ein bisschen emotional für den einen oder anderen. Vielleicht ein bisschen ein schwieriger Text. Aber wir erarbeiten uns den Schritt für Schritt. Drei Stichpunkte sollen uns dabei helfen, diesen Text besser zu verstehen. Erstens das Stichwort erkennen, dann zweitens das Stichwort ablegen und drittens das Stichwort anziehen. Also erstmal das erste Stichwort erkennen. Paulus macht es ganz einfach. Manche Leute würden sagen, er macht es auch ganz platt. Er sagt, es gibt das Leben mit Gott und es gibt das Leben ohne Gott. So einfach ist es. Mit Gott und ohne Gott. Das Problem, dass unser Verhalten als Menschen immer wieder dahin führt, dass wir uns selbst und einander verletzen. Ja, von Gedanken über Worte hin zu Taten bis zum Krieg, bis zum Totschlag, liegt darin, dass wir so leben, als gäbe es Gott nicht. Das, sagt Paulus, ist die Grundursache des Leids zwischen uns Menschen. Global gesehen, in den großen Kriegen global, aber auch ganz persönlich gesehen in den kleinen Alltagsquereleien, die wir haben und dem Unrecht, das wir uns gegenseitig im Alltag antun. Dass die Ursache ist das Leben ohne Gott. Es gibt ein Leben mit Gott und es gibt ein Leben ohne Gott. Kann man das so sagen? Ist es nicht ein bisschen einfach? Es ist ganz wichtig, dass wir das nicht missverstehen, was Paulus hier sagt. Er sagt nicht, die, die an Gott glauben, sind die besseren Menschen und die sind besser als die, die das nicht tun. Das sagt er nicht. Er will, das stimmt ja auch gar nicht unbedingt. Es gibt viele Gläubige, die sich manchmal echt kacke verhalten. Ist das so? Und es gibt viele Nichtgläubige, die ethisch gesehen vorbildlich leben. Von denen man sich eine Scheibe abschneiden kann. Also Paulus redet hier gar nicht zu Menschen, die nicht an Gott glauben, das müssen wir auch, ist auch ganz wichtig an der Stelle, sondern er redet zu den Ephesern, zu einer Gemeinde von gläubigen Menschen. Er redet zu den Ephesern, die glauben. Es geht ihm also um eine Kritik an Christen. Also egal, ob du Christ bist oder ob du nicht Christ bist, es wäre gut, wenn du und ich, wenn wir uns ab und zu mal hinterfragen, lebe ich in der Wirklichkeit Gottes oder nicht? Die Frage ist nicht, glaube ich an Gott, sondern lebe ich in Gott? Ja, das ist ein Unterschied. Ein Unterschied. Stell dir mal vor, du möchtest einen Baum fällen und dann hast du so eine nagelneue Säge, so ne, von Stiel oder wie die heißt. Ne? Du hast sie da, alles super neu, ganz schön scharfe Säge, das würde alles wie durch Butter gehen, wenn du die benutzen würdest. So, und dann kannst du an die Existenz der Kettensäge glauben. Du kannst sogar ein Bekenntnis abgelegt haben, dass die Kettensäge die beste Kettensäge der Welt ist. Du kannst das deinen Freunden erzählt haben und sagen, ich habe die beste Kettensäge. Schau mal, was sie alles kann, das ist ja Wahnsinn. Ich habe das beste Gerät der Welt. Du kannst dich zu diesem Ding bekennen. Du kannst Zeugnis darüber abgeben, wie viel du schon an Bäumen gesägt hast, ja, und wie das gut funktioniert hat. Aber das hilft dir noch nicht, wenn du sie nicht benutzt. In dem Moment, wo du einen Baum fällen willst. Wenn du einfach nur versuchst, den Baum umzukicken, dann bringt dir das nichts, auch wenn die beste Säge daneben steht. Und wenn du daran glaubst, dass sie eigentlich helfen würde. Und genauso ist es mit dem Glauben. Natürlich können wir glauben, dass es Gott gibt. Natürlich können wir an Pfingsten glauben, dass der Heilige Geist da ist und dass er die Kraft hat, uns zu verändern. Natürlich können wir das. Wir können uns sogar taufen lassen, ja, wir können Gemeindemitglied werden, wir können sogar in der Gemeinde mitarbeiten, wir können sogar Pastor sein. Aber das heißt nicht automatisch, dass wir in Gott auch leben. Paulus beschreibt es so, du kannst deine Gedanken trotzdem auf nichtige Dinge legen. Trotzdem, obwohl du eigentlich weißt, was Sache ist. Du kannst trotzdem deine Gedanken auf nichtige Dinge lenken, dein Leben investieren in nichtige Dinge, die vergehen, die keinen Ewigkeitswert haben, die nicht gut sind. Wenn jemand nicht an Gott glaubt, dann bleibt ihm ja nichts anderes übrig, weil wenn es nichts gibt über dem Vergänglichen, dann ist alles vergänglich. Wenn alles nur materialistisch ist und materialistisch zu erklären ist, dann ist auch alles dem Untergang geweiht. Wenn ich Gott auf der Seite lasse, füllt sich mein Leben und mein Denken mit anderen Dingen. Aber auch wenn du an Gott glaubst und ihn auf der Seite lässt, füllt sich dein Leben mit anderen Dingen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Das ist möglich. Das geht. Je kleiner Gott in deinem Leben ist, desto mehr Raum nehmen vergängliche Dinge ein. Vor allem wird wahrscheinlich dein Ego sehr viel Raum einnehmen und eigene Wünsche und Bedürfnisse. Wenn mein Leben nicht davon bestimmt ist, dass ich auf Gott hin geschaffen bin, dann ist es von etwas anderem bestimmt. Es gibt da keinen neutralen Raum. Das ist eine Illusion zu denken. Ich glaube an Gott und dann ist alles neutral. Dann kann ich mich neutral dem Leben widmen, ohne dass es mich einnimmt oder so. Das stimmt gar nicht. Es ist von irgendetwas anderem bestimmt, wenn es nicht von Gott bestimmt ist im Alltag. Von meinen eigenen Bedürfnissen, von meiner eigenen Ethik, meinem Gutmenschentum, meinen Lebenszielen, von auch vielleicht im Negativen von meinen Aggressionen oder von meiner Machtgier. Oder von einem Motto, dass man so in dieser Welt lebt, ich habe ja das Gute verdient, ich habe verdient, dass es mir gut geht, also nehme ich es mir oder irgendwie sowas. Von irgendwas ist dein Leben dann geprägt. Ist ja klar, die Leere, die entsteht, wenn mein Lebenssinn, wenn Gott zur Seite gelegt wird, die muss ja irgendwie gefüllt werden. Paulus formuliert es sehr drastisch so: Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sie ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Und Paulus sagt, so sollt ihr nicht leben. So sollt ihr nicht leben. Und indem er sagt, dass wir so nicht leben sollen, sagt er ja auch mit, es ist möglich für uns Christen, zumindest annähernd so zu leben. Wir Christen tun manchmal so, als ob wir durch unsere Bekehrung und unsere Taufe einfach unantastbar sind. Dann sind wir auf der guten Seite. Dann können wir eigentlich, wenn wir uns nichts Größeres zu Schulden kommen lassen, leben, wie wir wollen. Das Heil haben wir eingesagt. Jetzt können wir genauso leben wie alle anderen, die nicht an Gott glauben und sich nichts Größeres zu Schulden kommen lassen. Nur, dass wir halt an Gott glauben und noch die Ewigkeit haben. Und ab und zu mal Hilfe, wenn wir Trost brauchen oder wenn wir ein Gebetsanliegen haben. Und dann begeben wir uns in die Hamsterräder dieser Welt und vertauschen die Wahrheit gegen die Lüge. Ein paar Fragen, auf die wir, wenn wir an Gott glauben, die Antwort kennen. Was macht mich wertvoll? Theoretisch, dass ich Gottes Kind bin. Aber es kann sein, dass ich trotzdem, obwohl ich das weiß, so lebe, als ob mich Arbeit wertvoll macht. Als ob mich Leistung wertvoll macht. Oder mein Aussehen. Oder was weiß ich was noch alles. Bestimmter Erfolg. Und so fange ich an, auch an den anderen zu bewerten. Was macht denn den anderen wertvoll? Ja, wir wissen, dass die gute, richtige Antwort, die wir bekommen, wenn wir in Gottes Gegenwart treten, die Tatsache ist, dass der andere ein geliebtes Geschöpf Gottes ist und deswegen unglaublich wertvoll ist. Aber manchmal leben wir so, dass wir Menschen mit dem Maßstab beurteilen, den wir fälschlicherweise vielleicht an uns selber anlegen oder den die Gesellschaft aneinander anlegt, weil wir das übernommen haben. Oder dass wir sie mit einem Maßstab über sie urteilen, inwiefern sie mir was bringen oder mir gut tun oder mir eben nichts bringen. Und dann brauche ich mich auch nicht mit ihnen beschäftigen. Oder noch eine andere Frage. Wer hat die letztliche, ultimative Ehre verdient? Gott, sagen wir Christen. Na klar, singen wir auch. Wir kennen die Antwort, 100 Punkte. Ja, das ist absolut richtig. Aber manchmal leben wir so, dass wir sehr, sehr viel Kraft darin investieren, dass wir selber die geilen Typen sind, oder? Dass wir bewundert werden, sogar im christlichen Bereich. Man sollte meinen, in der Gemeinde sind alle danach bestrebt, Gott mit ihrem Dienst zu ehren und das Wohl des Nächsten zu suchen. Aber wenn wir das nicht bewusst machen, dann rutschen wir ab. Dann fangen wir an, selbst im Dienst für Gott eigene Ehre zu suchen. Die eigene Ehre zu suchen, die Selbstbestätigung zu suchen, dass wir doch ganz gute Typen sind, dass wir es eigentlich doch ein bisschen verdient haben, dass Gott sich uns annimmt und gnädig ist mit uns. Oder was auch immer da für Gedanken dahinter stecken können. Wenn wir nicht ganz bewusst sagen, Gott, jeden Tag neu, ich gebe dir die Ehre mit allem, was ich tue, mit dem Guten, das ich tue, dann, wenn wir das nicht bewusst machen, dann nimmt irgendwas anderes da den Platz ein. Und dann sind wir enttäuscht, wenn wir zu wenig Wertschätzung oder zu viel Kritik bekommen in unserem Dienst. Ich habe noch eine Frage, auf die wir eine Antwort wissen. Was schenkt mir wahren Frieden? Wenn wir an Gott glauben, dann wissen wir, dass er der wahre Frieden ist, weil wir auf ihn hingeschaffen sind. Das wissen wir, das ist die richtige Antwort. Wenn ich aber so lebe, dass ich Frieden und Erholung vor allem in der Natur oder in Serien oder im Alkohol oder in Sport oder was weiß ich was suche, ja, alles an sich, wenn man es in Maßen genießt, überhaupt gar keine schlechten Sachen. Aber die Frage ist, was erwarte ich mir davon und worin verwirklicht sich wirklich in meinem Leben, im Alltag, dass Gott mein Friede ist? Wo suche ich wirklich nach Gottes Frieden im Alltag? Ja, wenn ich anders lebe, als ich glaube, dann ist laut Paulus etwas verkehrt. Wenn du zwar an Gott glaubst, aber im praktischen Alltag genau dort und im ähnlichen Maß deine Frieden, deine Anerkennung, deine Liebe, deinen Sinn, deine Erholung, deine Erfüllung suchst, wie Menschen, die nicht an Gott glauben, dann rufe ich dir mit Paulus zu, ich fordere euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Und das ist unglaublich wichtig für uns, dass wir das erkennen, dass wir das checken, dass das möglich ist, dass das Leben, ja, ein Leben zu führen, das Gott nicht im Mittelpunkt hat, genauso möglich ist für uns Christen, die wir eigentlich glauben, dass Gott der Mittelpunkt in unserem Leben ist. Es ist unglaublich wichtig, das zu erkennen. Dass wir trotz Glauben nicht im neuen, sondern im alten Menschen leben können. Es gibt keinen neutralen Raum. Wenn ich nicht danach strebe, in dem neuen, durch den Heiligen Geist geprägten Leben zu leben, dann füllt sich dieser Raum mit Dingen, die nicht göttlich sind. Automatisch, auch als Christ. Weißt du das? Ist das bewusst? Lebst du das? Weil das ist auch eine wichtige Erkenntnis, wenn wir über das Erkennen reden. Nicht nur, dass das sein kann, sondern auch diese ehrliche, das ehrliche Beschäftigen mit sich selbst, wie das denn ist. Was der Status quo ist bei mir. Ich muss mir das manchmal ehrlich eingestehen, dass ich manchmal im alten Menschen lebe. Ich persönlich muss das auch machen. Ich glaube, du auch. Ich glaube, dass das jeder Mensch machen muss, der in dieser Welt lebt, weil wir eben noch nicht im Himmel sind. Und das ist eine unglaublich wichtige Erkenntnis. Und deswegen ist Paulus hier auch sehr deutlich, nimmt da kein Blatt vor den Mund in diesem Text, wenn er über die Probleme redet, die es in Ephesus dort auch gibt. Er fängt nicht bei den Gesetzen an und was bei dem, da kommt ja auch noch dazu, ja, das, am Ende des Textes haben wir das auch gelesen, aber er fängt an diesem eigentlichen Grundproblem. Dieses Grundproblem, das ist, dass wir Gott aus dem Zentrum unseres Lebens verloren haben. Und zwar nicht nur auf einer theoretischen Ebene, auf einer Erkenntnisebene, sondern in dem praktischen Leben. Und das zu erkennen, ist unglaublich wichtig. Also das ist der erste Schritt. Sonst passiert keine Veränderung und kein erlöstes Leben, wenn wir uns dieser Erkenntnis verweigern. Dann kann der Heilige Geist an Pfingsten noch so stark auf die Welt gekommen sein, er ist dann betrübt und entfaltet sich nicht in mir. Und das ist manchmal so, dass wenn ich und du, wenn wir uns fragen, warum entfaltet der Heilige Geist nicht mehr Kraft in meinem Leben, warum erlebe ich nicht mehr von Gott, dass das darin seine Ursache hat, dass wir uns nicht ausstrecken nach Gott im Alltag. Und wenn wir das in unserem Leben erkannt haben, dann kommt der zweite Schritt, dann geht es ums Ablegen. Das Ablegen. Punkt mache ich nur ganz kurz. Paulus sagt in Vers 25, dass wir die Falschheit ablegen sollen und alle Verhaltensweisen, die sich damit eingeschlichen haben. Was sollen wir da ablegen? Nicht nur die schlimmsten Boshaftigkeiten, sondern das, was nicht auf Gott ausgerichtet ist, das sollen wir ablegen. Nicht nur die schlimmsten Boshaftigkeiten, da sind nicht nur irgendwelche Mörder oder sowas angesprochen oder Diebe oder so, sondern wir sollen das ablegen, was nicht auf Gott ausgerichtet ist. Und eines der Dinge, die nicht auf Gottes ausgerichtet sein kann, das ist unsere Zeit. Und die ist nicht automatisch auf Gott ausgerichtet. Was wir ablegen müssen als erstes, ist Überbeschäftigung. Ablenkung. Vielleicht das Handy oder andere Medien. Die Frage ist, wo hast du in deinem Leben den Raum, dass Gott zu dir reden kann und dich mit Neuem füllen kann? Das braucht einen Raum, das braucht zeitlichen Raum. Und deswegen ist das Erste, was wir ablegen sollten, die Überbeschäftigung, die Ablenkung, damit wir Raum haben, uns mit Gott zu beschäftigen. Was Paulus auch noch erwähnt in dem Text, ist das schlechte Reden und Denken über sich selbst sollen wir ablegen und über andere. Über sich selbst und über andere. Glaube nicht allem, was du über dich selbst und über andere denkst. Schaffe Raum für Neues. Und die Bibel sagt uns sehr viel, was wir über uns selbst denken können und über andere. Und das gilt es zu entdecken. Und das Dritte, was ich noch erwähnen will, ist, was Paulus noch erwähnt, ist Sünde. Wo hast du Dinge in deinem Leben zugelassen, die den Heiligen Geist betrüben? Sünde ablegen. Buße tun. Buße ist so ein ganz altes Wort, aber so wichtig. Der Inhalt ist so wichtig. Paulus führt Beispiele auf, wie zum Beispiel Bitterkeit, Zorn, verleumderische Reden. Und dann ergänzt er aber auch jede andere Form von Bosheit. Also da gibt es noch viel mehr. Ja? Und jeder weiß von sich selbst, wo er da irgendwie unterwegs ist, dass er mal Buße tun muss. Also diese Frage, welche Sünde gibt es in deinem Leben, ist ganz zentral mit der Frage verbunden, wie viel Raum darf der Heilige Geist in meinem Leben haben. Ganz stark damit verbunden. Deswegen ist es gut, immer wieder Bußzeiten zu haben. Ablegen. Schlechte Verhaltensweisen ablegen. Ablegen, wir haben auch einen Ort, wo wir Dinge ablegen, das Kreuz. Und da wissen wir, uns ist vergeben. Uns ist vergeben. Da können wir es ablegen. Sünde ablegen. Damit Raum für Neues entstehen kann. Paulus benutzt in unserem Text das Bild der Kleidung. Er sagt, wir ziehen die alte Kleidung, wir ziehen die aus, wir ziehen den alten Menschen, so nennt er das, den alten Menschen, den ziehen wir aus und wir ziehen den neuen Menschen an. Paulus schreibt es so: Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Also wir brauchen diesen ständigen Erneuerungsprozess durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Den brauchen wir. Der Heilige Geist, den wir ja heute an Pfingsten feiern, der ist ja eine Kraft, der ist ja die Dynamis, so sagt die Bibel, das ist das griechische Wort, das dahinter steckt, ne? Das, von dem wir das Wort Dynamit hergeleitet haben, ja, der explosive Kraft. Der Heilige Geist ist diese Dynamis in uns, die uns mehr und mehr in dieses neue Leben hineinführt, die uns erkennen lässt, wer und wie Gott ist und uns hilft, Falsches abzulegen und uns neu zu machen. Das ist der Heilige Geist. Mit dem sind wir versiegelt. Mit dem sind wir versiegelt, sagt unser Text auch. Ne? Zack, wir gehören zu Gott. Wir sind mit ihm versiegelt. Und wir lassen uns von ihm erneuern. Im Galaterbrief, Kapitel 5, 22, da führt Paulus diese Früchte auf als Beispiel, welche Früchte dieser Heilige Geist hat in unserem Leben. Und dann sagt er so Sachen wie Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Das sind alles tolle Dinge, ne, die uns der Heilige Geist verändern will. Alles Dinge, die wir anlegen können, die wir anziehen können. Die Gaben des Geistes, ja, können wir anziehen, können wir anlegen, sind für uns da. Den Dienst, das Gebet im Geist, so vieles mehr. Und das ist etwas, das wir bewusst machen müssen. Paulus formuliert das in Galater 5, Vers 25 so, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ja, so formuliert er das. Es ist nicht nur so, dass wir den Heiligen Geist haben, theoretisch, sondern es ist auch so, dass wir in ihm wandeln müssen. Das ist eine Entscheidung. Oder um das Bild mit der Motorsäge nochmal aufzugreifen, wenn wir schon eine Motorsäge haben, dann lass sie uns auch benutzen. Heute an Pfingsten denken wir daran, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben. Und es ist kein nostalgisches Fest nach dem Motto, oh schau mal, wie das mal früher war. Damals, vor 2000 Jahren ungefähr, da kam der Heilige Geist, das war doch mal schön. Ne? Sondern es ist eine Erinnerung, jetzt im Heiligen Geist und in Gottes Wirklichkeit zu leben. Nicht zu schauen, was damals passiert ist, auch nicht zu schauen, wie das damals war, als wir uns für Jesus entschieden haben oder damals bei unserer Taufe, was vielleicht schon Jahre her ist und da den Heiligen Geist gespürt und erlebt haben. Es ist kein Fest, das damals war, sondern es ist ein Fest des Jetzt. Jetzt will ich dich ergreifen. Jetzt will ich leben in dir, in dieser Kraft. Jetzt will ich mein Leben täglich davon bestimmen zu lassen, was du für mein Leben vorhergesehen hast, Gott. Durch deinen Heiligen Geist, durch die Kraft, die da in mir lebt. Ihm Raum zu geben, sich erneuern zu lassen. Jeden Tag. Das ist das Fest des Heiligen Geistes. Jetzt sind Pfingstferien. Nicht nur Pfingsten, sondern wir, viele von uns, haben jetzt auch Ferien. Erlebe in den Pfingstferien die Kraft des Heiligen Geistes, indem du Raum fürs Erkennen, Raum fürs Ablegen und Raum fürs Anziehen dir schaffst. Raum fürs Erkennen, indem du in der Bibel liest, indem du Predigten hörst, indem du Podcasts hörst oder was auch immer. Raum fürs Ablegen, indem du dich reflektierst, wo sind Verhaltensweisen, die nicht gut sind, über die ich Buße tun sollte, die sich eingeschlichen haben in meinem Leben, wo ich Jesus nicht mehr an erste Stelle stehe. Und das lege ich ab und da tue ich Buße. Und anziehen, was sind die Dinge, in die ich hineinwachsen will. Was lasse ich mir vom Heiligen Geist zeigen oder was nehme ich mir selber vor, was ich von ihm in Anspruch nehmen möchte. Vielleicht ist es Charakterveränderung, die Früchte des Geistes. Vielleicht ist es der Dienst oder das Ausstrecken nach Begabungen des Geistes. Vielleicht ist es was anderes. Aber denk darüber nach. Denk darüber nach, bete darüber und dann tu es. Zieh das an. Lass es zu, dass der Heilige Geist in dir wirkt. Manches davon macht er automatisch, anderes musst du zulassen und manchmal will er ganz bewusst mit dir angehen. Du bist ja keine Marionette ohne Verantwortung. Ich schließe einfach noch mit einem Bild ab, um das zu verstärken. Ich selber habe auch jetzt Urlaub. Ab nach dem Gottesdienst richte ich noch meine E-Mails und so noch fertig ein und dann habe ich auch Urlaub. So, und ich gehe campen und ich habe das vorbereitet. Ist ja klar, natürlich bereitet man das vor. Man überlegt, was muss man alles einpacken, was brauche ich an Essen für die Tage, was brauche ich dann noch an Strom und an Luftmatratzen und was weiß ich was. Ne, man plant und ich habe so eine richtige Liste geschrieben. Machen die meisten. Oder andere, die gehen dann irgendwo, mieten sich irgendwo ein Ferienhaus oder irgendwo ein Hotel oder was weiß ich was, ein Zimmer und dann planen die das. Und dann geht man vor und dann plant man lang, dass das alles stimmt, dass das funktioniert. Aber die Frage, die ich mir und dir mitgebe, ist, was hast du geplant, konkret geplant, ganz konkret geplant, damit du im Heiligen Geist lebst und wächst, in diesem neuen Menschen? Welche Andachtsbücher nimmst du mit? Oder wenn du eine Familie hast und wenig Zeit bleibt für lange, stundenlange, einsame Zeiten mit Gott, dann welches Andachtsbuch hast du für Kinder mitgenommen, dass du es gemeinsam mit deinen Kindern stille Zeit machen kannst? Da gibt es ja ganz tolle Dinge, ganz tolle Bücher, ganz tolle Andachten. Was hast du mitgenommen, um dem Heiligen Geist Raum zu geben? Das ist genau das, was Paulus hier anspricht. Wir können unsere Ferien planen, und wir können rein im Weltlichen bleiben. Wie jeder andere das auch macht, der Gott nicht kennt. Wir können den Urlaub genauso planen als Christen, wie Nichtchristen ihren Urlaub planen. Aber Paulus sagt, macht das nicht. Paulus sagt, plant euren Urlaub, als gäbe es Gott, weil es gibt Gott wirklich. Als hätte er euch seinen Heiligen Geist gegeben, weil er hat ihn euch wirklich gegeben. Als könntet ihr ihm im Urlaub begegnen, weil ihr könnt wirklich ihm im Urlaub begegnen. Als könntet ihr im Urlaub Buße tun und Dinge rauswerfen aus eurem Leben, die schlecht sind, weil das könnt ihr wirklich. Plant euren Urlaub nicht so, als gäbe es keinen Gott. Plant euren Urlaub, als gäbe es Gott. Und wenn du online zuhörst, ich weiß nicht, von Malle oder sonst wo, und du kannst das nicht mehr vorbereiten, du hast ein Handy, sonst könntest du das ja nicht hören jetzt gerade und sehen. Und da ist eine Bibel drauf. Und dann nimm dir Zeit und dann schau in die Bibel und dann plan dir ganz bewusst Zeiten ein, indem du alleine oder mit deiner Familie, wie es auch immer deine Lebenssituation hergibt, indem du Gott begegnen kannst. Weil das ist möglich. Du selbst entscheidest, inwiefern der Heilige Geist dich erneuert und verändern darf oder inwiefern du im Alltag, im alten Menschen lebst. Also mach was damit. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der so viel Kraft beinhaltet. Und auch wenn das Leben manchmal ein Kampf ist und wenn es auch manchmal ein Kampf ist, im Geist zu leben, Jesus, so lohnt es sich. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diesen Kampf zu führen und dass wir diese Grundsatzentscheidung treffen, dass wir das wollen. Dass wir dafür investieren, so wie wir für alle Dinge investieren in unserem Leben, die uns wirklich wichtig sind. Dass wir dafür investieren und dass wir in dir leben und durch dich und durch deine Kraft leben. Mach du uns immer mehr zu Menschen, die von dir und deinem Geist geprägt sind, die in deiner Realität leben und den alten Menschen hinter sich lassen. Dir zur Ehre. Amen. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, gieße den Heiligen Geist in eure Herzen und löse eure Zunge zu seinem Lob. Er erneuere euch an Leib und Seele und verbinde euch in seiner Liebe. Er halte eure Hoffnung wach und lasse euch für den Tag seiner Wiederkunft brennen. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. In diesem Sinne, frohe Pfingsten.